Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Ja, hallo zusammen. Wir haben mega Freude. Wir können uns nämlich jetzt wieder hinter dem Mikrofon verstecken nach unseren zwei Roadshows in Hofteren und in Bern. Und das war eine ganz neue Erfahrung für uns. Mega viele bekannte Gesichter, die uns unterstützen. Hey, vielen Dank für euer Kommen.
Hey, ja, und die, die noch nicht gekommen sind, am 20. September habt ihr nochmal Gelegenheit, in Zürich dabei zu sein. Aber heute reden wir mal nicht über
Hormon
vielleicht oder nur ganz klitzeklein wenig. Mhm. Ja, wir haben eine neue Folge für euch, die Anja hat vorbereitet. Und es geht um eine klitzekleine Veränderung, die grosse Auswirkungen haben kann. Oder wie könnt ihr sagen, Vorsorge ist besser als Nachsorge.
Und Anja stellt euch den Fall Titi Lotta vor.
Genau, ich freue mich mega. Ich habe gedacht, die Frage zum Starten. Euch zwei. Sie haben schon Angst. Nein, die schauen nachher ab und zum Spiegel an, oder? Auch jeden Tag. Und meine Frage ist, was schaut ihr an, wenn ihr euch im Spiegel betrachtet? Schaut ihr nur das Gesicht an? Geht es so ein bisschen weiter?
Eine gute Ehrlich Frage, gesagt,
ja. Du bist immer ein bisschen variabel. Was der Komplex gerade sagt.
Also manchmal ein bisschen die Hüfte.
manchmal ein bisschen der Bleibauch, oder? Nein, okay. Also nicht, dass man... Ja, das Gesicht ist sicher das, was man am meisten anschaut. So die Augen, sind sie wach und hell aufgestellt? Oder um irgendwie welche Abkühlungsmanöver machen und eine kühlende Maske aus dem Kühlschrank nehmen? Ja.
Okay, du?
Also ich schaue schon den ganzen Körper anschauen. Mhm. Also, du weißt ja, ich nehme sehr viele Supplemente und ab und zu ein oder andere Hormone, wo ich natürlich schaue, ob das Training sich dann auf das Muskelwachstum auswirkt.
Also du machst jeden Tag so ein Selbststudium?
Nein, nicht jeden Tag. Aber ja, ich schaue so die Muskeln möchte ich gerne so ein bisschen im Auge behalten.
Also gut, das schaue ich im grossen Spiegel im Training an mit dem Mauro, wenn ich da meine Gewichte stemmen muss.
Ich habe nicht im H&M-Spiegel, der ist so brutal.
Das ist so gemein.
Auch der in Bellona, ehrlich gesagt. Ja.
Genau. Also wieso das jetzt gefragt habe, das löse ich dann noch auf. Aber jetzt geht es ja um die Lotta, oder ich sage jetzt auch mal Lotti. Und die ist 50. Und so ein zum, du hast ja gesagt, klitzekleine Veränderung, klitzeklein. Also es gibt einen Film, der heisst Itty Bitty Titty Committee.
Sehr schön. Wow, hast du das auswendig gelesen?
Nein, das steht da. Nein, natürlich. Und es ist so eine Filmkomödie, wo es so ein um Awareness geht für ein positives Körperbild. Und das hat mir so gefallen. Das hat so einen richtig schönen Flow in diesem Titel. Und darum haben wir das ein bisschen übernommen. Man sagt jetzt Itty Bitty Titty Lotti, das ist so ein bisschen,
das ist ein bisschen der Slogan.
Der Slogan, genau. Mhm. Genau, also die Lotti kommt in die Villa Margherita, weil sie hat gelesen, dass man sich ab 50, sie ist ja jetzt 50 geworden, mehr um die Brüste kümmern. Es gäbe ja da so eine Richtlinie für die Vorsorge und sie möchte ja nichts verpassen. Sie ist gesund, ist in einer Beziehung, hat keine Kinder, raucht nicht, trinkt aber gerne mit ihrem Lebenspartner am Abend 2 bis 3 Gläschen Wein, hat etwas Stress bei der Arbeit, sie ist nämlich Polizistin und kontrolliert sehr, sehr gerne falsch parkierte Autos, dass mir so einen leichten Groll hätte mir erweckt und ja, ab und zu Parkbus haben.
Ja, tatsächlich.
Genau. Ja.
Also sie hat einen Beruf, wo sie nichts verpassen kann man so sagen. Mhm. Und sie hat gerne Kontrolle.
Das ist so, ja.
Und wie sieht es denn in Ihrer Familiengeschichte aus? Gibt es da Verwandte, nahe Verwandte mit Brusterkrankungen und sie macht sich vielleicht wegen dem Sorgen? Oder ist es einfach, weil sie ein Kontrollfreak ist?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die Familienanamnese. Das habe ich natürlich auch gefragt. Und nein, sie hat keine Verwandte mit Brustkrebs. Sie hat einfach eben von diesem Brustscreening gehört.
Mhm. Aber die Familiengeschichte, das ist ja sehr wichtig, also die Familienanamnese. Anja, ist es dort... bezieht sich die auf ganz nahe Verwandte, die eine Rolle spielen, bezogen auf das Brustkrebsrisiko? Oder muss man da den ganzen Stammbaum durchforsten?
Also am wichtigsten sind definitiv die Verwandten ersten Grades. Also das ist so Mutter und Schwester. Und wenn die nämlich Mutter oder die Schwester an Brustkrebs erkrankt sind, dann verdoppelt sich das Risiko, dass Lotti auch mal an Brustkrebs erkranken wird. Bei weiteren entfernten Verwandten hat es keinen so signifikanten Einfluss mehr. Ausser, es gibt Verwandte, die eben früh erkrankt sind, also jung, oder ganz viele Verwandte mit Brustkrebs. Also wenn man sagt, ja, dann die Tante, dann noch Cousine und da. Mhm. Also, so ein bisschen der Stammbaum ist schon wichtig, aber grundsätzlich sind es die, die am meisten gewichten, sind die nahen Verwandten.
Und was heisst jung?
Also so. Vor der Menopause.
Okay.
Genau. Also, ja. Genau.
Und sollte man nicht immer auch noch nach Eierstock Krebs fragen? Ich denke da Angelina Jolie.
Genau, doch, das ist genau richtig. Also, man sollte nicht nur Brustkrebs abfragen in der Familiengeschichte, sondern eben auch nach Eierstockkrebs. Mhm. Insbesondere, wenn die eben jüngere Frauen befallen, also wenn sie betroffen sind. Das heisst, normalerweise ist das Brustkrebs, Eierstockkrebsrisiko eher bei älteren Frauen häufiger, also ab 60 plus. Aber eben, wenn sie früh auftaucht, bei jüngeren, dann ist das so eine Red Flag. Ja. Mhm.
Aber da kommen wir dann, glaube ich, nachher noch drauf, genau. Auf die Angelina Jolie, auf das spezielle Gen, das es da gibt.
Ja, das möchte ich mir noch besprechen. Jetzt aber nochmal zurück zum Lotti. Also sie hat mich natürlich auch gefragt, gibt es so Risikofaktoren, die zu Brustkrebs führen können? Und wenn wir da mal ein paar aufzählen.
Zusammen. Ja, da fange ich mal an mit dem Risikofaktor Frau. Also per se ist es so, wenn man das weibliche Geschlecht trägt, dass man schon der erste Risikofaktor hat natürlich für das Brustkrebsrisiko. Dann weiter kommt noch dazu, dass je länger man den weiblichen Sexualhormon ausgesetzt ist im Leben, desto höher ist das Risiko. Das heisst, wenn man früh in Menarche hat, also früh in die Pubertät kommt, oder eine späte Menopause hat, dann ist eben das Fenster grösser und das geht dann mit dem erhöhten Brustkrebsrisiko einher.
Mhm. Und das Alter per se, wie du vorhin schon gesagt hast, ist ohne Risikofaktor. Man weiss, dass es ab 50 zu einem Risikoanstieg kommt. Und ebenso ist eben die familiäre Häufung, die wir vorhin hatten, die sogenannte positive Familienanamnese.
Das sind ja alles Faktoren, Anja, die nicht beeinflussbar sind, wo man, ja, man ist dann einfach ausgesetzt. Gibt es noch andere Sättigungen?
Mhm. Das gibt es. Also ob jemand jetzt zum Beispiel dichtes Brustdrüsengewebe hat oder nicht. Und das ist ein Risikofaktor, den man nicht beeinflussen kann. Und dichtes Brustdrüsengewebe, das ist eben so, man kann es manchmal tasten, wenn man eben so das Gefühl hat, es gibt so ein Knötchen, vor allem im oben außen bei Brust. Das ist manchmal sehr schwierig, das zu unterscheiden. Ist jetzt das eine kleine Knoten oder ist es einfach mein Drüsengewebe?
Also so kommt vor der Mensch, so ist ja das manchmal so angespannt.
Genau,
so.
Genau. Ja. Darum kommen wir noch drauf, wenn man so die Brust abtasten, ja. Weil das wirklich dort eben so ein bisschen verändert ist, kurz vor der Mens manchmal. Aber eben, manchmal sieht man auch nicht, es sind nicht immer nur die ganz prallen Brüste, die dicht Brustdrüsengewebe beinhalten, aber man kann natürlich schon sagen, je praller Brust, also das sieht man ja im Verlauf vom Leben von einer Frau, dann hat es mehr Drüsengewebe, oder? Und darum, das nimmt ja ab, wie wir alle auch bemerken vielleicht, dass es dann auch ein bisschen das auf die Brustform auswirkt, wie so das Brustdrüsengewebe so ein bisschen am Fettgewebe Platz macht. Und genau, aber das muss nicht unbedingt nur immer so sein, eben erst im Alter. Es gibt auch Frauen, die eben weniger dichtes Drüsengewebe haben im jungen Alter. Die sind natürlich besser für die Vorsorge geeignet als die mit dem dichten Gewebe. Zum Beispiel, wenn man eben so eine Mammographie macht, so eine Röntgenuntersuchung, geht Strahlen bei dichtem Gewebe nicht durch. Also so ähnlich wie eben an einem Tumor. Da bremst die Strahlen ab. Und dann kann man eben, dann ist alles wie so ein bisschen weiss, oder, im Röntgenbild. Und man kann dann nicht unterscheiden, ist jetzt da noch eine Raumfortung drin oder ist es einfach nur alles voll Gewebe. Mhm. Genau, darum ist die Früherkennung deshalb ein bisschen schwieriger.
Also ein gutes Brustdrüsengewebe ist so abwechselnd schwarz-weiss.
Ja,
es ist, aber Layers so.
Genau, es ist eben, schwarz ist eben, ist eher so ein bisschen das Fettgewebe, oder? Mhm. Und darum, wenn es ganz dicht ist und alles einfach weiss ist, kann man dahinter nicht eine Raumforderung sehen, oder? Das ist eben nicht schwierig.
Also Raumforderung, das ist ein Tumor.
Ein Tumor kann gutartiger Tumor sein, aber meistens eben ein bösartiger.
Ja. Aber das ist ja, man denkt, ja, okay, das ist wichtig, wie zu wissen, aber es ist für mich manchmal schon so ein bisschen etwas, fast ein bisschen deprimierend. Oder? Das ist, du bist jetzt halt eine Frau und vielleicht hast du jemanden in deiner Familie oder hast du vielleicht noch ein super pralles, dichtes Brustdrüsengewebe. Ich finde auch da interessant, was man selber dazu kann beitragen kann, also die beeinflussbaren Risikofaktoren. Und dort, ja, dort ist das Rauchen etwas ganz Gutes, was man kann machen kann, wenn man damit aufhört. Besonders, oder wenn man gar nicht damit anfängt. Also besonders
ja vor allem, wenn man jung anfängt. Ja.
Genau, ich glaube, 17 hast du gesehen.
Ja. Also um 17, das ist ja gemäss Daten. Ja.
Also zwischen 10 und 17, dann sollte man also, ja, man sollte sowieso nicht rauchen, aber sicher nicht früh anfangen.
Genau, nein, und 10 Jahre, über 10 Jahre vor der ersten Geburt. Also, das heisst, wenn man anfängt, eben zum Beispiel mit 17 und man hat dann mit 30 das erste Kind,
dann erhöht also das Risiko, genau, weil es über 10 Jahre ist vor der ersten Geburt.
Genau.
Ja. Mhm. Und ja, und nachher der übermäßige Alkoholkonsum. Also, mehr als 2 Glas Wein pro Tag. Ist tut das Risiko auch erhöhen. Das ist etwas, was man selber beeinflussen kann, indem man schaut, dass es eben nicht 2 Glas Wein pro Tag sind.
Es ist aber eben leider so, dass aktuell zeigen die Studien, dass es eben eigentlich Zero Alkohol ist.
Ja, sogar.
Ja.
Mist. Ja.
Also wie so eine Schwangerschaft. Also wirklich definitiv besser, man nimmt gar nicht.
Ja. Ja, okay, aber das ist immerhin etwas, was man selber kann beeinflussen kann. Ja. Und gell, dann gibt es noch Übergewicht oder eben sogar Adipositas nach der Menopause, wo ein Risikofaktor ist. Ja. Ist das einfach, weil es mehr Fettgewebe hat? Weiss man, warum? Dass es,
wegen dem Östrogen. Auch.
Ja, weil das Fettgewebe Östrogen kann produzieren. Mhm. Okay. Ja.
Also sicher und auch noch wegen dem Bewegungsmangel, also kommen wir ja noch darauf zurück. Okay. Also, die müssen sich natürlich auch ein bisschen weniger bewegen vielleicht im Durchschnitt. Mhm. Ja. Okay. Und Bewegung ist eigentlich auch sagen wir mal, etwas Positives.
Wo man kann dazu selber beitragen.
Protektiv, genau.
Wir haben es ja in mehreren Folgen, wo wir Hormontherapien erwähnt haben, diskutiert. Das ist nämlich auch das Risiko, das man hat, wenn man eine menopausale Hormontherapie macht. Also wenn man Hormone einsetzt in der Peri- oder Postmenopause. Das soll nämlich das Risiko erhöhen für Brustkrebs. In absoluten Zahlen sind das in 5 Jahren Therapie, muss man sagen, in 5 Jahren Therapie plus 3 Frauen pro 1000 Frauen, die mehr Brustkrebs haben, als die, die in diesen 5 Jahren kein Hormon nehmen. Also eigentlich ist das so ein bisschen das Haar in der Suppe. Es sind sehr wenige Frauen. Also wir haben vorhin gehört, das Rauchen ist beeinflussbar, Alkohol und Übergewicht. Die fallen bezüglich dem Brustkrebsrisiko eigentlich mehr ins Gewicht als eine menopausale Hormontherapie. Aber eben die 3 Frauen pro 1000 in 5 Jahren hat man mehr.
Genau. Ich muss auch sagen, dass zum Beispiel die menopausale Hormontherapie das Brustkrebsrisiko nicht noch zusätzlich erhöht bei Frauen mit familiärem Brustkrebs.
Nicht zusätzlich. Nein.
Das ist auch gut zu wissen.
Also, das ist nämlich eine häufige Frage. Ja. Eine Frau kann dann gleich eine Hormonersatztherapie machen.
Genau. Also wenn sie nicht selber betroffen ist. Ja.
Also das heisst, wenn jetzt meine Mutter Brustkrebs hat, dann darf ich gleich eine Hormonersatztherapie machen.
Genau. Also, das sind natürlich einfach ein Risikofaktor. Das haben wir vorhin gehört, das verdoppelt sich. Mhm. Bei dir, weil deine Mutter Brustkrebs hat. Aber jetzt nicht noch mehr.
Durch MHT, nicht durch die Menopausalhormontherapie. Das ist noch wichtig. Ja.
Also eben, dann muss man so ein bisschen Nutzen-Last-Analyse machen vor Start von dieser Hormontherapie. Das machen wir ja mit den Frauen eigentlich immer. Was man auch noch müsste erwähnen ist, was so ein bisschen schwieriger zu beeinflussen ist, ist die Anzahl Schwangerschaften. Wir wissen,
das kann man schon beeinflussen.
Ja, wir können es. Genau. Nein, aber ja, wir wissen, dass eine Frau, die nie schwanger ist, worden, an einem höheren Risiko für Brustkrebs ausgesetzt ist. Aber es ist eben auch so, dass nicht jede Schwangerschaft protektiv wirkt, nämlich so späte Schwangerschaft. Und ich habe immer gedacht, so ab 30 ist auch eher spät. Das ist eigentlich tatsächlich ab 25 schon. Und da fällt, glaube ich, im Moment in unserem Zeitalter auch nicht mehr richtig als unter 25. Darum, das ist so ein bisschen...
Ja. Also wirklich unter 25 das Brustkrebsrisiko senken, eine Schwangerschaft, aber darüber eigentlich ist
es... Eigentlich wieder, tut es wieder nicht mehr so, auch nicht mehr so krass. Und wir sollten auch mehrere Kinder haben, nicht nur eins. Das können wir nicht.
Ja. Also das heisst, wenn ich das zusammenfassen, wenn wir da, also wenn jetzt wirklich dort eingreifen und nicht nur beim Rauchen und beim Alkohol. Heisst, du müsstest vor 25 drei Kinder haben.
Also wir müssen das erste Kind vor ja, ja, okay. Ja, ja, und er aber noch weitere haben. So.
Also wir müssen unsere Mütter zur frühen Schwangerschaft genau, motivieren.
Genau.
Ja. Und wie ist das mit den Strahlen, also Bestrahlung vom Brustkorb.
Wenn du früher mal krebserkrank bist, zum Beispiel, da hast du ein höheres Risiko. Oder natürlich, wenn man selber mal schon Brustkrebs hatte, kommt man auch in eine höhere Kategorie, dass man nochmal ein Rezidiv hat, also an der gleichen Brust nochmal Krebs oder an einer anderen Brust. Also du hast das sind auch noch Risikofaktoren, genau.
Also einfach eine Bestrahlung als Therapie tut
per se. Als Therapie, ja. Genau. Also zum Beispiel, wenn sagen wir mal, das ist ein Lymphom da beim...
Also nicht das Röntgen als Bestrahlung.
Nein. Das müssen wir dann sicher noch drüber reden. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt alles aufgezählt. Und wir wollen auf jeden Fall nicht Panik vor Brustkrebs generieren mit diesem Fall, sondern einfach euch ein Update geben, was kann man machen, um vielleicht nicht zu erkranken oder beziehungsweise euch auch sagen, je früher dass man Brustkrebs erkennt, umso besser sind die Aussichten auf vollständige Heilung. Und darum ist eben Vorsorge wichtig.
Also ich drücke das mal in Zahlen aus. Also in der Schweiz erkranken pro Jahr 6'500 Frauen an Brustkrebs und dazu noch 60 Männer. Die können auch Brustkrebs haben. Weltweit ist das Lebenszeitrisiko von einer Frau an Brustkrebs zu erkranken 12-13%. Wegen dem hat also die Lotti oder die Lotta recht, so eine Vorsorge zu machen. Ja, im Sinn von einem Screening.
Mhm. Genau. Und über das reden wir doch jetzt mal, oder? Also über Vorsorge bezüglich Brusterkrankungen.
Ihr Frauenärztinnen und Frauenärzte, Anja, empfehlen ja, dass man die Brust selber abtasten. Macht das Sinn? Also ich merke auch bei dieser ganzen Folge und schon im Zug, wo ich mich vorbereitet habe, lenkt man sich, nur schon wenn man das liest, lenkt man sich die ganze Zeit an die Brust.
Im Zug ist sicher noch lustig.
Ja, es haben alle geschaut, weil kaum ist da vom Abtasten gekommen und ich gehe da von umdrücken. Ich bin, muss ehrlich sagen, wenn ich das mache, aber noch unsicher.
Ja, also mal, grundsätzlich ist es natürlich sehr sinnvoll, dass man sich Brust regelmässig abtastet, aber eben auch anschaut. Darum habe ich vorhin gefragt, was schaut ihr im Spiegel an? Und niemand hat jetzt gesagt, Brust von euch zu einem.
Mama, das machen wir schon.
Ah, hat er es einfach nicht getraut. Ich
muss an die grosse Glocke hängen.
Okay. Also, weil nur so kann eben auch eine plötzliche Veränderung auffallen. Also, wenn man im Spiegel anschaut, sollte man sich so ein bisschen darauf achten, gibt es Einziehungen, vor allem im Bereich von Brustwarzen, oder kann man sogar irgendeine Rötung an einer Brust entdecken, oder so eine Haut, die sich wie so ein bisschen orange Haut, so ein bisschen krübelt darstellt, das wäre...
Also im Sinn von so wie...
Wie ein Ekzem.
Also. Ah, okay. Aha, ja. Nicht wie Zellulite am Oberschenkel.
Nein, es ist so ein bisschen, ja, es sieht so ein bisschen rötlich, ja, genau.
Okay, so ein bisschen schuppig auch,
ja,
oder?
Ja, also das hat man einfach... Das sollte, wenn das plötzlich auffällt, wenn man es vorher nie hatte, das sollte man sicher zeigen. Oder? Und man sollte sich auch von vorne und von Seite betrachten im Spiegel und auch so mit Posen wie Hände hoch, um zu schauen, wie bewegt sich die Brust symmetrisch oder ist sie nicht mit wie so ein bisschen spannend oder eingefroren. Oder? Genau. Und da sieht man so Einziehung eben besser, wenn man die Brust ein bisschen bewegt. Und abtasten, genau, das empfehlen wir Frauen zum Beispiel unter der Dusche, mit ein bisschen Seife, oder das am besten nach der Mens. Also wirklich so ein paar Tage, so zwischen, auch so eine Woche nach der Mens.
Das ist nämlich am weichsten.
Genau. Ja. So bis so einem Einsprung. Mhm. Genau. Und im Liegen wäre es auch gut, wenn man im Bett ist und, also, dass man so mal in der liegenden Position tut, abtasten. Aber Priska, du kannst uns noch eine Regel.
Ja, genau. Es gibt eine Regel, die sogenannte 3-3-3-Regel. Da tut man mit drei Fingern in drei Bereichen während etwa 3 Minuten die Brust abtasten intensiv.
Genau.
Und ich habe zum Beispiel sehr gerne so verschiedene feine Bodylotions. Das kann man mit dem. Also das ist wie, ich finde, es kennt ja niemand die eigene Brust besser. Also stelle ich mir vor, dass man selber die eigene Brust am besten wie kennt. Und,
ich muss zwar ein Beispiel sagen. Ich habe eine Hundin gehabt oder jemanden kenne, wo der Mann nachher im Bett, oder, hat sie mit ihm noch geredet und so ein bisschen den Haar herumgestrahlt, hat oben nichts angehabt und er hat es dann gesehen. Er hat es gesehen, dass es eine Veränderung hat, wo er sie so bestaunt hat in ihrer ganzen weiblichen Schönheit, hat er es gesehen. Sie hat gesagt, ja, sie gerade noch eingefahren, dass er die Brust besser kennt, als sie.
Also es ist schon so, Männer, ja, auch beim, zum Beispiel beim Abtasten, der Mann abtastet, kann es auch mal sein, dass, da habe ich auch ein paar Beispiele, wo die Frau gesagt, sie selber hätte es nicht getastet, aber dem Mann sei es aufgefallen.
Mhm. Und es gibt ja noch da in Deutschland die Organisation, die mit Blinden Brust abtastet, aber das ist ein anderes
Thema. Genau, die haben natürlich viel krasses
Sensorik,
und das ist so, die können da wirklich kleinste Veränderungen tasten, die Blinden.
Hey, und noch eine Frage, du hast gesagt, nach der Mens, also dann, wenn die Brust am weichsten ist, wie machen wir es jetzt zum Beispiel mit der Lotti? Sagt, die ist über 50, ich weiß nicht, ob sie schon in der Menopause ist oder nicht. Wenn du keine Mens mehr hast, gibt es dort eine Regel, wenn, dann kannst du ja nicht mehr auf die Mens konzentrieren, wenn du sie dann abtasten?
Ja, entweder machst du Reminder drin, also dann spielt es ja nicht mehr so eine Rolle, weil du hast eben die Zyklusveränderungen nicht mehr in der Brust. Also wie wir gesagt haben vorhin, es ist nicht mehr so, dass es so ein bisschen verhärtet wird in der zweiten Hälfte vom Zyklus, weil das Progesteron und so das Östrogen einfach nicht mehr wirken auf deine Brust, wenn du in der Postmenopause bist. Das heisst, dann machst du es einfach, wie du willst, wie du daran denkst, genau.
Hey, und jetzt gibt es da Aktion, die heisst Test Your Breast. Die sind unterwegs mit so einem Pink Cube in verschiedenen Schweizer Städten. Und dort kannst du nicht einfach die Brüste reinhaben, gell? Anja, weißt du, wie das abläuft? Dort gehst du wie, du kannst reingehen und dort hat es lokal ansässige Frauenärztinnen. Zum Beispiel jetzt Bern, sind ein paar von der Insel dabei. Genau. Und dort kannst du zwischen dem 12. und 13. September kannst zu dem Pink Cube gehen. Später sind sie auch noch in Luzern, Janine, bei dir in der Nähe.
Am 20. und 21. September sind sie in Luzern in dieser Pink Cube, also auch lokale Frauenärztinnen.
Und nachher noch zu Zürich am 26. bis 28. September. Und das ist etwas, was wir euch empfehlen. Für die Awareness, für dort einfach noch einmal das im Auge zu behalten.
Also Besucherinnen lernen dort auch, dass sie die Brust, wie sie sie eben richtig können, selber abtasten können, um so Veränderungen, wie wir sie vorher beschrieben haben, zu erkennen.
Wenn ihr jetzt die 3x3, wie hat es gesagt, 3-3-3-Regeln, wenn ich das jetzt auf der Podcast Spur nicht klar genug ist, könnt ihr dort gehen. Und ihr findet alle Daten von eurer Stadt unter Test Your Breast.
Ich habe noch schnell eine Frage. Bei dem Screening oder Abtasten, tut man dort auch Brustwarzen zusammendrücken, wegen Flüssigkeit?
Genau, super Input, ja. Es ist ganz wichtig, dass man auch mal eben die Brustwarze zusammendrückt, um zu schauen, ob die Flüssigkeit rauskommt. Man sollte das nicht jeden Tag machen und schauen, weil sonst irgendwann kommt die Flüssigkeit tatsächlich raus, weil man das stimuliert. Mhm. Also das heisst, aber ab und zu mal so ein bisschen draufdrücken, ja. Und wenn es jetzt wirklich die Blutung rauskommt, dann wäre es sicher abklärungsbedürftig.
Also die Lotti ist jetzt nicht in Pink Cube, sie ist jetzt in die Villa Margarita gekommen, um eben zu lernen, wie sie eine gute Vorsorge machen kann. Anja, reicht das jetzt einfach, die Brust regelmässig abzutasten?
Ja, leider nicht ganz. Sie ist 50 und wir haben gehört, dass das Brustkrebsrisiko ab 50 steigt. Ja, so by the way, 80% von allen Frauen, die Brustkrebs erkranken, sind über 50, also die meisten. Und darum habe ich mit ihr auch das Mammographie-Screening angesprochen. Genau.
Screening, aber das hört man immer. Ich stelle mir da immer irgendeinen Scanner vor, wo alles erleuchtet.
Das wäre gut. Kannst du das
noch ein bisschen erläutern, was ein Screening ist?
Ja.
Oder was es in dem Zusammenhang meint?
Screening, Untersuchungen gibt es in ganz verschiedenen Bereichen von der Medizin. Und eigentlich das Ziel von einem Screening ist eine Früherkennung von irgendetwas Bösartigem oder etwas, das mit grossen Auswirkungen auf einen Mensch. Und zwar ohne Symptome schon, also eben bevor das es ausbricht, oder? Dass man das wie eben entdeckt. Und jetzt, im Gegensatz zum Beispiel bei einer Frau, die eben irgendeinen Tastbefund hat, oder wenn der Arzt selber etwas tastet, und eine Bildgebung macht von der Brust, das ist eben auch nicht ein Screening, das ist eben auch etwas, was man aufgrund von einem Befund macht. Und beim Screening von Brust werden eben asymptomatische Frauen einfach alle 2 Jahre abgecheckt.
Es gibt noch, glaube ich, Darmkrebs-Screening, auch Hautkrebs, dort kommt man neu sehen, gibt es auch. gibt in den verschiedenen Bereichen, genau, wo das gemacht wird.
Es gibt, ja, es gibt nicht nur eben von Krebs, es gibt zum Beispiel auch Chlamydien-Screening, wo man mittlerweile auch diskutiert bei Jungen, wo das natürlich auch Auswirkungen hat auf zum Beispiel Screening auf Fruchtbarkeit.
Ein präventiver Charakter.
Genau, genau. Und eben jetzt das
oder ein Früherkennungscharakter. So.
Und bei der Brust ist die Mammographie die Untersuchungsmethode der Wahl, gell?
Genau. Und das ist in gewissen Kantonen in der Schweiz eben im Rahmen von so einem Screening-Programm erfolgen eben alle zwei Jahre so Mammographie. Also wir werden dann so eingeladen ab dem 50. Lebensjahr und die Kosten werden von der obligatorischen Grundversicherung übernommen und sind auch Franchise befreit.
Ah ja, okay. Darum, ja, es macht Sinn.
Genau.
Gut. Und eben kommen wir auf die Mammographie zu reden. Ich habe das selber aufgrund von einer ziemlich scharfen Empfehlung von der Anja vor einem Jahr gemacht.
Ich auch. Ja. Also, wir haben gerade so eine Hysterie. Ein liebevoller
Hint, habe ich
ja. Genau. Liebe, ja. Ja, weil ich eben, meine Mutter selber hat Brustkrebs gehabt und ihr wisst ja alle, die mich ein bisschen kennen, dass ich gerne Hormone habe. Und habe ich gesagt, okay, es ist auch schon vernünftig, wenn ich schon vor 50 so eine Mammographie gehe machen.
Obwohl wir gelernt haben, dass wenn man in der Familienanamnese ein Risiko hat, es nicht erhöht wird mit einer Hormontherapie.
Aber das ist mir noch, wichtig. Ich habe gesagt, der gleich ein bisschen bibbert, was es so weit war. Und das ist auch, ich weiss noch, da gehst du dann so her, dann ist so eine kleine Ärztin mit so kleinen Händchen, hat dann die Brust so zwischen zwei Scheiben reingedrückt. Ich weiss noch, also zum Schmetterling müssen raufschauen, dass irgendwie der Oberkörper gestraft ist. Und dann drückt sie es recht zusammen. Mir hat es jetzt weniger weh da, als ich wie erwartet hätte. Ja, und nachher, ja, oder wie war es bei dir, Janine?
Also ich habe mich ja anstecken. Wir haben dann ein Villa Margarita Screening gemacht, sozusagen. ja, ich bin dann auch in das Mammographie-Gerät eingequetscht worden. Also ich bin mir so vorgekommen, irgendwie musste ich den Kopf drehen und die Armuhe haben und dann die Brust drinnen, als wärst du irgendwie an der Wand geklatscht worden und noch eingeklemmt in einen Schraubstock. Aber ich muss auch sagen, es ist einfach ganz eine komische, verdrehte Bewegung, aber weh hat es nicht gemacht. Und es ist ein ganz kurzer Moment. Es presst schnell und dann lässt es gerade wieder los. Ja. Und der Benefit ja, für den komisch Zerquetschungsmomente, das ist gross, ja.
Ja, genau. Also mir ist so ähnlich gegangen, ja, es hat mir überhaupt nicht wehgetan. Und ich habe jetzt nicht mega grosse Brüste, weil das Gefühl ist immer bei kleinen, wenn sie dann noch vorziehen musst. Das ist doch mega eklig, aber das war also überhaupt nicht so gewesen.
Man hat auch nachher keine Hängebrüste, gell?
Nein, also die Brustform hat es absolut über Tage dann gar keinen Effekt. Und ich muss ja wirklich sagen, gemäss aktuellen Daten und Studienlage gilt Mammographie derzeit als einzige Methode zur Reduzierung von Sterblichkeit durch Brustkrebs. Also es ist definitiv eben nicht das Abtasten, sondern eben die Mammographie, die die Brustkrebs-Sterblichkeit reduziert. Genau.
Da reden wir gerade noch ein bisschen über die Mammographie und zuerst das Gute. Also dort die Diagnose von Brustkrebs-Vorstufen oder prognostisch günstigen frühen Stadien folgen in der Konsequenz dafür dann weniger aggressive operative Verfahren und Chemotherapien. Also das heisst, man hat alles in allem geringere Nebenwirkungen, Komplikationen, weniger schwere Eingriffe.
Genau, und auch die Sterblichkeit ist eben reduziert. Und das hat sich gezeigt, vor allem in der Altersklasse zwischen 50 und 74 Jahren. Und darum ist eben auch das Screening genau in diesen Jahren von der Krankenkasse, also in diesen Kantonen von der Krankenkasse zahlt. Und in welchen Kantonen, dass es eben so ein organisiertes Screening gibt, das könnt ihr auf der Webseite von Swiss Cancer Screening nachlesen.
Ja, und jetzt gibt es ja eben die Frauen, die, wie ich zum Beispiel, schon vor 50 den Wunsch nach einer Mammographie haben. Und es gibt sogar schon Länder, die das Screening vor 50 empfehlen.
Ja.
Und das gibt offenbar auch dort eine Reduktion von der Mortalität. Aber weil die Brust dann noch dichter ist, gibt es auch mehr wie soll ich sagen, die Untersuchungsergebnisse sind ein bisschen weniger aussagekräftig.
Das habe ich vorhin erklärt, wegen gut Strahlen nicht durchkommen. Es könnte ein Tumor hinter dem dichten Drüsengewebe wie versteckt sein. Also man könnte ihn so nicht entdecken.
Also das heisst, die Befunde könnten häufiger falsch positiv oder falsch negativ sein. Mhm. Aber wir reden hier von Statistiken.
Genau.
Ich habe ja auch noch, vielleicht kommen wir näher noch drauf, ich habe noch nach dieser Mammographie noch eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Das hat mich auch wahnsinnig interessant.
Du kannst selber mitschauen, gell?
Ja, und dann habe ich dort, siehst du, die Lymphdrüse, und das hat mich sehr spannend gedacht. Also einfach als Ergänzung von der Mammographie.
Lymphknoten, siehst du, ja.
Ja, aber auch sonst hast du wirklich, das ist mega spannend. Ja.
Macht man das bei also verdichtetem Brustgewebe immer noch einen Ultraschall? Oder?
Ja, kann man einen Ultraschall machen oder eben sogar ein MRI, je nachdem. Aha. Also mir ist es so, wenn eine Frau unter 50 zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne wirklich meine Brüste untersuchen, dann organisiere ich das ganz klar. Also es ist nicht irgendwie so, dass man sagt, nein, das macht keinen Sinn, oder?
Sie muss einfach selber zahlen, oder?
Genau, übernimmt dann, ausser man hat den Befund natürlich, aber sonst müsste ich es selber zahlen. Und es ist auch belegt, dass eben die Brustkrebssterblichkeit auch in dem Alter, also zwischen 40 und 49, reduziert ist und überwiegt also, dass man das Gefühl hat, es gibt ja die Strahlenexposition, also man tut sich Röntgenstrahlen aussetzen, überwiegt also doch der Nutzen auch bei diesen Frauen.
Gell, die Strahlenbelastung durch die Mammographie, das ist immer eine grosse Sorge noch von den Frauen.
Genau, darum kann ich da also, würde ich gerne noch ein paar Vergleiche geben. Was es für eine Art Strahlenbelastung ist. Also wenn man zum Beispiel einen Langstreckenflug bucht und dann auch antritt, dann ist man einer höheren Strahlenbelastung ausgesetzt. Und das ist man sich natürlich nicht immer bei Vorfreude auf Ferien bewusst und denkt man auch nicht dran und will die Zeit auch nicht mega negativ herstellen. Aber einfach nur als Vergleich. Da gibt es auch Strahlenbelastung im Langstreckenflug.
Dann müsste man eigentlich seine Brüste einpacken in so einen Bleimantel oder was?
Ja, aber nur zum sagen, der Vergleich zur Mammographie, oder? Wenn man Angst hat vor Strahlen, sollte man eigentlich auch Angst haben bei einem Langstreckenflug vor Strahlen. So, das hat man ja nicht, oder?
Mhm. Aber das wäre vielleicht noch eine Marktlücke, so eine BH.
Ja, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, kannst du
das entwickeln. Ja, ist gut, ich bleibe dran.
Genau, und der andere sehr spannende Vergleich, den ich sehr gerne immer wieder bringe, ist...
Das habe ich auch schon gehört, wenn es das ist.
Mit der Banane.
Aha,
genau. Ja, genau. Also wenn man Banane isst, kommt man auch ein bisschen Strahlen ab. Und das sind quasi... Wenn man eine Banane isst, ist das 0,1 Mikrosievert, das ist die Strahleneinheit. Und bei der Mammographie ist es 0,2 bis 0,3 Mikrosievert. Also wenn man zwei Bananen isst, ist man schon gleich gestellt wie bei der Mammographie. Ja. Und warum das so ist mit der Banane, das geht um das Kalium, das drin ist. Und das ist aber physikalisch, bin ich jetzt auch nicht der Hirsch, also ich weiß es nicht ganz genau.
Ja, es sind halt all die Elemente im Periodensystem. Mhm. Also aus denen setzt sich die Natur zusammen. Und Kalium ist ein Stoff, drin. Und das befindet sich auch in der Natur. Mhm. Die nehmen auch radioaktive Strahlung auf. Also es werden zu Isotopen. Das heisst, das radioaktive Kaliumisotop K40. Und das tut natürlich dann Pflanzen und einfach Pflanzen tut das, die Natur tut das assimilieren. Und entsprechend, wenn man das Ganze isst, hat man es im Körper. Also der Körper ist ja nicht vollends strahlenfrei, muss
ich sagen. Eben, darum würde ich sagen, dass mit den Strahlen ist auch, kann man wieder ein bisschen relativieren.
Darum am Morgen in den Spiegel schauen und ein bisschen strahlen.
Ist sowieso gut.
Das könnte ich auch empfehlen.
Die anstrahlen, ja.
Hey, und es gibt ja noch, also ich bin ein grosser Fan von Thermalwasser. Und da gibt es ja zum Teil so die Grotten, wo ja auch früher als so Badekur, in der Schweiz gibt es ja sehr viele so Bade, so Heilbäder. Aha. Und dort weiss man einerseits, das Wasser ist wichtig, aber auch zum Teil die Strahlung, die dort mitkommt, mit diesen Mineralwässern. Und man weiss nicht genau, ob viel von der Wirkung auf die Haut oder die Strahlung, also ein bisschen Radioaktivität ist gar nicht nur schlecht für das Immunsystem. Aber man kann jetzt wie sagen, man muss jetzt keine Bananen mehr essen etc. Man kann wie sagen, das gesundheitliche Risiko durch eine Strahlenbelastung, durch eine Mammographie ist deutlich geringer als der Nutzen, den man hat, wenn man jetzt etwas früher erkennt. Jetzt haben wir viel über den Nutzen geredet, von diesen Vorsorgeuntersuchungen. Siehst du auch Nachteile, Anja?
Also, man muss sagen, dass wenn jetzt eine Frau in diesem Screening-Programm ist, oder sagen wir mal, von allen Frauen, die in einem Screening-Programm sind, hey, ungefähr 10%, also jede 10. Frau hat eine weitere Abklärung und einen Befund auftaucht, oder? Aber dann muss man wieder sagen, von all von diesen 10% sind dann mehr als 90% wieder schlussendlich gutartig. Und das ist natürlich ein negativer Punkt. Man hat natürlich dann, man macht weitere Abklärung, hat vielleicht auch Sorge und ein bisschen Ängste, wenn man natürlich weiss, okay, jetzt muss man noch zu Frauenärztin, muss vielleicht noch Ultraschall haben, muss vielleicht sogar noch eine Biopsie haben oder so. Also das heisst, man hat vielleicht Sorge und Ängste, die ein bisschen unnötig sind, weil sie dann schlussendlich eine gutartige Befund hat in den meisten Fällen. Das heisst, vielleicht macht man Abklärungen, die so ein bisschen over the top sind. Oder?
Ja, und es braucht ja auch Nerven. Also, du musst ja das auch, also wenn du jetzt dort etwas siehst, in Mammographie, und dann gibt es noch Biopsie etc., das ist dort massiver Stress, bis du die Resultate
hast. Es ist relativ schnell, hat man das nach, wenn man wirklich, ist nicht so, dass man nach Wochen wartet. Also, genau, wir warten vielleicht, ich habe 24 Stunden gewartet, ich musste so eine Biopsie machen.
Ja.
Also, genau. Und dann ist noch das mit den Überdiagnosen. Also, es heisst, wenn man dann tatsächlich einen Tumor entdeckt, vielleicht ganz einen kleinen, in einem ganz, ganz, ganz frühen Stadium, muss man sich überlegen, oder wenn man dann eben überlegt, die Frau hat natürlich dann Therapien und ist so in dem Strudel drin. Und ja, stirbt vielleicht näher auch etwas am anderen, oder? Also ist Todesursache nicht der Brustkrebs, sondern etwas anderes. Und wenn sie den nicht entdeckt hat, hat sie vielleicht die Jahre bis zu ihrem Tod eben nicht die Chemotherapie müssen machen. Also wie eine Überdiagnose. Vielleicht wäre der Tumor zu ihren Lebzeiten gar nicht entdeckt worden und hat aber auch keine Folge für sie gehabt oder keinen negativen Effekt. Genau. Und darum, das ist, dann sieht man die sogenannte eben Überdiagnose. Nicht nur falsch negativ oder falsch positiven Befund, sondern auch über Diagnose. Genau.
Also einen Fall habe ich in meinem Umfeld, wo man aber dann einfach Brust entfernt, also das Brustgewebe entfernt hat und nachher aber keine weitere Therapie mehr gemacht hat. Also so falsch positive Befund und Überdiagnose sind ja ein gewisser Nachteil oder etwas, wo man sich aufnehmen muss, wenn man so ein Screening macht, gegenüber natürlich dem Vorteil, dass die Sterblichkeit durch Brustkrebs durch Screening reduziert werden kann. Mhm. Also schlussendlich muss ja jede Frau das für sich selber abwägen. Genau. Ja, es ist halt wie im Leben so viele Sachen, die man muss entscheiden muss. Ich habe aber noch eine Frage, Anja. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das einfach in die Brust zu schauen. Mit der Mammographie. Also, wir haben es vorher schon gehabt, man kann ein Ultraschall machen. Du hast es erwähnt, ein MRI, wo man in die Röhre geht, wie man so schön sagt, oder?
Genau, da gehen wir in die Röhre. Das ist aber nicht, das sind nicht Screening-Methoden. Also, Brust-Ultraschall kann man natürlich auch schon früher machen, wenn irgendetwas, manchmal hat man eine Zyste, die man tastet, dann ist natürlich der Ultraschall sehr gebig. Und dann macht man irgendeine Mammographie, dann kann man so entdecken.
Also, es wird manchmal in der Gyni Kontrolle
einfach
schnell gemacht.
Genau. Und das MRI ist halt teurer, also viel teurer. Aber dafür natürlich, wenn man jetzt ein dichteres Gewebe hat, geht natürlich, das sind auch nicht die Strahlen, die durchgehen, sondern das ist ein anderes Verfahren.
Magnetresonanz.
Genau, genau. Ja.
Aber dort muss man das Kontrast mitnehmen, gell?
Genau.
Ja. Damit man dann den Kontrast auf dem Bild sieht.
Und gut, also wenn wir nochmal zurück zur Lotti gehen, die haben wir jetzt ein bisschen vergessen in unserem Gespräch, die hockt immer noch vor mir und hat natürlich all die Infos bekommen bezüglich Brust-Selbstuntersuchung, bezüglich Screening und hat gemeint, ja, sie tastet ihre Brust regelmässig im Duschen ab. Anschauen, existiert es weniger. Sie haben das Gefühl, sie haben nicht so wahnsinnig schöne Brust, wie wir Frauen haben ja immer irgendetwas zu meckern. Aber sie macht das natürlich in Zukunft auch mit dem Hände hoch. Das ist sie als Polizistin hat gefunden, das können sie ja selber ein bisschen ausprobieren. Genau. Und sie würde gerne ein Screening machen. Sie wartet auf jeden Fall das Aufgebot ab. Und ja, jetzt, was können wir der Lotti noch mitgeben? Sie hat natürlich wohl wissen, was sie sonst noch selber rausholen kann, sich selber noch etwas Gutes können tun.
Die Flotti Lotti sollte sicher auch ein bisschen auf die Ernährung schauen. Ja, das weiss man, dass Lifestyle-Faktoren auch auf Krebserkrankungen, also in der Prävention im Laufe des Lebens, können Einfluss nehmen. Da kann ich nicht genug sagen, oder einmal mehr muss ich sagen, das ist einfach die Pflanzen. Basierte, ausgewogene Ernährung. Man kann dem auch mediterrane Kost sagen. Und dort ist eben dabei viel gutes Öl, wie Olivenöl, also Naturbelastungsöl. Dann Nüsse, Erdnüsse, Haselnüsse, Baumnüsse, alle Arten von Nüssen und Samen. gehören auch zu den Pflanzen. Die vergisst man vielleicht manchmal. Gemüse, Obst, das ist allen klar. Ja, und wenn man Veggie ist, gehört man auch viel, das Brustkrebsrisiko zu senken. Es gibt also keine klare Signifikanz, dass das Risiko von Brustkrebs durch vegane oder vegetarische Ernährung reduziert wird. Also das ist neutral, aber wenn man pflanzenbasiert isst, ja, ist man mit Veggie sicher gut bedient, wenn man es ausgewogen macht. Man hat durch das auch die ganzen Phytohormone, also die im Soja ist. Man weiss ja, dass die Asiatinnen weniger an Brustkrebs erkranken, weil sie eben sehr viel so Phytoöstrogen drin hat, sagt man. Es ist auch nicht, gibt auch ein bisschen kontroverse Studien. Durch Pflanzen hat man viel Ballaststoff, der gut für den Darm ist, für die Entgiftung. Ja. Mhm. Was sicher auch noch ist, dass man nicht zu viel rotes Fleisch essen sollte. Also, und der Kaffee ist auch immer eine Frage, was ist mit dem Kaffee? Im Kaffee kann man eigentlich nicht viel Schlechtes noch sagen, auch jetzt in diesem Thema nicht. Wir haben es in einer Folge gehabt, einfach über 6 Kaffee, ja, die muss man sicher schauen am Tag. Also,
Aber was sagst du mit rotes Fleisch? Weißt, wenn jemand jetzt mich fragt, kann ich eine Woche am Sonntag ein Plätzchen machen?
Ja.
Das wäre so okay, oder?
Also da ist wirklich so mehr die Western Disease gemeint, wo man wirklich immer Burger und Grillsachen drin hat, also immer Grillade, also praktisch täglich. Aber einmal in der Woche Fleisch ist völlig, völlig in Ordnung.
Okay.
Also auch zweimal noch, würde ich sagen. Einfach möglichst halt nicht verarbeitetes Fleisch, nicht Würst und so Sachen. Aber interessant auch, Priska, es gibt auch Supplemente.
Ja, genau.
Genau, die wichtig sind. Da kommt man sicher das Vitamin D dazu.
Genau, also grundsätzlich sicher kann man die Ernährung ergänzen mit Supplements. Also, wie du gesagt hast, das Wichtigste ist sicher die pflanzenbasierte. Mein Bauch knurrt so.
Wenn ja, das, aber das hören Sie auch nicht. Jetzt haben wir über Nahrungsmittel.
Ja, wahrscheinlich auch. Es hat jetzt gerade Lust auf ein Würstchen.
Nein, also
Nüsse, Haselnuss. Selen ist ganz, ganz wichtig. Wir weiss nicht genau, wie es funktioniert. Also, es gibt verschiedene recht gute Daten. Wir weiss, dass es nicht nur in der Vorsorge wichtig ist, sondern für auch, wenn man mal wie eine Diagnose hat von Brustkrebs, ist der Selenstatus extrem wichtig für die Verträglichkeit und über die Überlebensrate. Also Selen, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, die sind auf eine Art ein kleiner Gegenspieler, auch zum Beispiel vom roten Fleisch, was sehr viel gesättigte Fettsäuren drin hat. Das ist ganz wichtig. Und L-Carnitin, das ist auch eine Substanz, die
Aminosäure ähnlich ist. Die.
Und die sind, dort ist die Evidenz gut für ich würde die durchaus auch in der Vorsorge empfehlen. In der praktischen Umsetzung wird es meistens auch getestet, bereits bei der Diagnose. Aber die 4, die sollte man sich merken.
Ja, sehr gute Inputs, wie immer. Merci, habe ich auch wieder etwas gelernt. Genau. Sie hat gesagt, also Herr Lotti hat gesagt, ich meine, sie ist eine fitte Polizistin, hat einen normalen BMI und sie hat gesagt, es sollte genau so bleiben, weil eben ja nicht übergewichtig oder adipös werden. Ich muss aber auch sagen, der BMI ist nicht immer so ausschlaggebend. Es geht tatsächlich um das Körperfett, oder? Wo mit dem Brustkrebsrisiko korreliert. Also, darum, Erhaltung von Muskelmasse zugunsten von der Fettmasse ist eindeutig das Ziel. Zum Beispiel eben durch High-Intense-Training oder regelmässigen Ausdauersport. Und das hat sie ja eh. Das macht sie eh jeden Tag, hat sie gesagt.
Also. Da könnte man jetzt noch auf Zahlen eingehen. Ich glaube, es reduziert einfach das Risiko
um fast
20%, gell, mit dieser Bewegung.
Also wenn du es wirklich hochintensiv machst, 1 bis 1,5 Wochen pro Stunde hochintensiv.
Okay, Stunde pro Woche.
Pro Woche, ja.
Okay, ja.
1,5 Stunden pro Woche. Also so ein wirklich mit einem zum Beispiel Personal Trainer, ein Training, wo man ein bisschen schwitzt und einen roten Kopf bekommt, das ist super.
Oder 3 bis 5 Stunden Spaziergänge. Aber es hat auch niemand Zeit.
Ja, aber das haben wir ja in der letzten Folgen mit der Langlebigkeit gehabt. Die moderate Bewegung, die ist extrem wichtig. Mhm. Das heisst, man muss nicht schwitzen, sondern man kann das aber am Alltag einbauen, dass man läuft, hoch Ruhe läuft, statt den Bus nimmt.
Oder sich eben einen Hund kauft.
ja.
Wo man dann muss laufen, gell?
Mhm. Allein das ist, was hast du gesagt, Priska, 20% ja. weniger Brustkrebsrisiko.
Das, das ist schon ja wirklich eine gute Zahl. Das ja. ist mehr als die, die wir vorher gehört haben, ja. sehr hoch.
Ja, genau. Dann tun wir noch ein bisschen resümieren. Also weitere schützende Faktoren gegen Brustkrebs, das haben wir jetzt schon gehört, sind frühe Schwangerschaften, also eher in jüngeren Jahren. Und wenn möglich nicht nur eine Schwangerschaft, sondern drei. Das mhm. ist so die Zahl. Aller guten Dinge sind drei. Auch Stillen, insgesamt von 1,5 bis 2 Jahren, das schützt vor Brustkrebs. Ist das zusammengefasst mhm. für alle drei Schwangerschaften?
Genau.
Das also habe ich jetzt mit meinen 2 Kindern nicht geschafft.
Ich knapp gerade.
Nein.
Ich knapp 12 Monate Stillzeit gehabt, aber das ist gut.
Mir du... ist noch 4 Monate Milch ausgegangen.
Ja, da kannst du auch nichts dafür. Ich
bin bei 8 Monaten gelandet.
Okay. Ja, ja. Aber... wir diskutiert, warum ich Schwangerschaften so schützend sind. Es gibt erste Interpretationen, dass es der hohe Progesteronspiegel kann sein während der Schwangerschaft, ist aber nicht abschließend geklärt. Und auch das Progesteron, ihr wisst, ist mein Lieblingshormon, das hat eine spezielle Rolle auch für das Brustgewebe, mhm. ja, wo man vielleicht im nächsten Jahr noch mehr wird herausfinden.
Mhm. Genau, ich habe auch mit der Brustspezialistin geredet, einen lieben Gruß an dieser Stelle, an Claudia. Und sie hat mir gesagt, ja, sie zählen ja immer das alles den Patienten auf, was sie gut machen können. Aber zum Schluss muss man doch immer anhängen. Aber gegebenenfalls nützt es doch nichts. Und man kann ganz so gut genau so alles richtig machen und man krankt trotzdem. Also ja, so wie im Sinn von, das Schicksal ist ein mieser Verräter.
Nein, ja, das ist ein harter Spruch. Ja. Aber ja, nein, das ist so. Das ist natürlich frustrierend, wenn man alles, was man kann, beeinflussen kann, richtig macht und es einem trotzdem bereichert.
Mhm. Wobei, ich denke schon, wenn du wie weißt, du hast alles gemacht, was du kannst machen,
genau.
Dann kannst du
wenigstens nicht Vorwurf machen.
Ja, das ist auch noch etwas wert.
Also in dem Sinn reden wir noch über das erbliche bedingte Brustkrebsrisiko und das Risiko daran zu erkranken. Das mhm. ist dann eben ja, deutlich höher.
Genau. Und die Frauen brauchen natürlich eine andere Vorsorge. Wenn man eben diesen Genfehler hat, weil sie haben über 30%iges Risiko an Brustkrebs zu erkranken. Und da kann man, das kann man ein bisschen mit einer Familiengeschichte eben abchecken. Wenn zum Beispiel mindestens 3 Frauen an Brustkrebs erkrankt sind oder 2 Frauen und davon eine unter 50 war, wäre jetzt ein Risikofaktor für einen genetischen Brustkrebs. Genau. Oder wenn eine Frau ganz jung erkrankt ist, zum Beispiel unter 35. Oder mindestens eine Frau mit Eierstockkrebs.
Oder mit Brustkrebs. Genau. Eierstockkrebs ist also auch relevant.
Genau. Mhm. Ja.
Und wenn es einen Mann gibt in der Familie?
Wenn es einen Mann gibt, dann noch. Dann
sollte man hat,
genetische Beratung
also,
anbieten.
Wo Brustkrebs hat?
Ja, Brustkrebs hat, genau.
Nicht einen anderen Krebs.
Ja. Mhm. Weil eine von 10 Frauen mit so einer auffälligen Familiengeschichte haben eben diese BRCA-Mutation, also den Genfehler.
Mhm. Das soll ich noch schnell ein bisschen erläutern. Also, das ist ein Genfehler, der dazu führt, dass Gen, wo die Entstehung von bösartigen Tumoren kontrollieren und unterdrücken, die fehlen. Also die Kontrollgene fehlen. Und dann hat man 60-80% ein höheres Risiko an Brustkrebs zu erkranken, mhm. versus 12-13%, die wir vorhin erwähnt haben. Also, das ist schon frustrierend mhm. hoch.
Mhm. Also es ist irgendwie ein Kontrollverlust von diesen Zellen. Teiligen.
Mhm. Ja. Genau.
Gut.
Also 20-40% Risiko hat man dann, oder? Schon vor 50 zu erkranken an Brustkrebs, statt 2% der Frauen ohne den Gendefekt.
Also eben, so wir erkrankt, genau, ja. Wir erkrankt eigentlich zu 60-80% irgendwie in seinem Leben an Brustkrebs im Vergleich zu diesen 12-13% mhm. und sogar 20-40% Risiko hat man, dass man schon vor 50 erkrankt. Und das, aha, ist, ja so. Und das ist ja eigentlich bei 2% von allen Frauen, die unter 50 an Brustkrebs erkranken. Also die sind eben auch jünger. Genau.
Das ist dann die Angelina Jolie-Geschichte, wo ja, also sage ich es wieder falsch.
Jolie.
Die ist ja in den Medien auf und ab gegangen, weil ihre Mami mit 56 an Brustkrebs verstorben ist. Dann hat sie eine Grossi und eine Tante, die Brustkrebserkrankung durchgemacht haben. Und dann hat sie den Gentest gemacht und
da ist dann bestätigt worden, dass sie eben die Kontrollgene, dass die bei ihnen fehlen. Und dann hat sie die Brüste amputieren. Das hat sie dann publik gemacht. Und ja, dann ist dann die Awareness gegenüber dem Gendefekt so richtig aufgeploppt.
Mhm. Ja, das ist wirklich so die Medien gegangen. Haben
sie die Praxis gestürmt?
Ja, ja, es war dann schon krass gewesen, dass man immer wieder auf das angesprochen wurde. Genau. Mhm. Sie hat natürlich schon eine Reichweite.
Also sie hat auch, ja, und auch amputiert, das ist ja so ein Herzwort. Also, da hat man ja gespannt geschaut bei den ersten Auftritten, wie das aussieht. Mhm. Und das hat also besser denn je ausgesehen. Also das ist wirklich ein Lob auf die moderne plastische Chirurgie, kann man da sagen. Aber sie hat sich ja nicht nur die Brüste ersetzen, sage ich mal, entfernen und wieder aufbauen. Sie hat sich auch die Eierstöcke und die Eileiter später noch entfernen, wo eben auch das Eierstock Krebsrisiko erhöht ist. Also das ist wirklich eine sehr krasse Vorsorge, kann man sagen, die sie da getroffen hat.
Ja. Muss natürlich auch jeder selber wissen, ob er es macht oder nicht, wenn man wirklich einen Genfehler hat. Aber genau. Ich habe das Gefühl, für mich wäre es sicher auch so, das mit dem Eierstockkrebs, das ist ja wirklich, ich meine, beim Brustkrebs kann man ja eben Vorsorge machen, beim Eierstockkrebs nicht. Die entdeckt man leider nie im Frühstadium oder praktisch nie. Und die machen eigentlich keine Symptome, die Art von Krebs, von den Eierstöcken. Genau.
Kommt man dann in Menopause, wenn man die also
ja, ist es, ja, ja, ja. Wenn du die wegnimmst, ja, dann muss sie natürlich nachher, aber hat sie einen Ersatz, aber es gibt ja gut, wir wissen, es gibt gute Hormone und die kann man ersetzen. Mhm. Und dadurch, dass sie keine Brust, keine Brustgewebe hat, ist natürlich auch das Risiko nachher, kann sie es gut nehmen, so.
Ja, genau. Gut.
Ja, eben.
Wenn wir schon bei der Brust sind, gell?
Was? Willst du noch etwas dazu sagen? Also, das
Nein, vorhin, was ist, es ist vom MRI geredet. Wenn man jetzt Silikon in der Brust hat, wie zum Beispiel Angelina Jolie, die könnte jetzt keine Mammografie mehr machen, gell?
Nein, das käme nicht gut. Das würde auch verplatzen, mit dem, wenn man es so zusammenpresst. Aber sie wäre jetzt sicher eine Kandidatin, wo man könnte, wo man würde das MRI empfehlen. Und der Ultraschall, so der Mantel drumherum, das habe ich mehrmals auch müssen machen. Das sieht man schon, oder? Man sieht auch das Silikonküsse beim Ultraschall. Also darum, MR ist auch eine sehr gute Empfehlung. Genau.
Anja, was hast du bei der Lotti? Wie hast du die Screening gemacht, Brust untersucht?
Also
hast du etwas gesehen?
Also das Lotti hat jetzt kein Silikon drin. die habe ich ganz normal. Also ihre Brüste haben komplett normal gesehen bei Brustuntersuchung. Und ich habe bei der Lymphknotenstation, wenn man es abtasten sollte, habe ich auch keine vergrösserten Lymphknoten gesehen. Und sie hat symmetrische Brüste, Grösse B, keine Einziehungen, keine Flüssigkeitsaustritt aus der Brustwarze. Und sie ist nach dem Gespräch und nach all diesen Aufklärungen beruhigt gewesen und erwartet jetzt das Angebot von der Mammografie. Ist dafür ein paar Bananen weniger, hat sie gesagt, und hat sowieso Nachtzug gebucht nach Sizilien und hat nicht vor, auf die Malediven zu fliegen. Darum hat sie gefunden. Tut sich das wieder aufheben. Genau.
Kannst du das noch einmal beschreiben, wie das MRI vor sich geht? Denn?
Das MRI. Aha, also zum Schluss müssen wir auch ein länger Fall. Also, aber ein wichtiger. Genau, wenn man das MRI machen will, wird die Brust nicht eingeklemmt, sondern dann liegt man so auf dem Bauch und hat so zwei Löcher, wo man die Brust drin hat. Und also, das heisst, die sind dann so in Schwebe.
Oh, ehrlich?
Und dann geht man die Röhre. Und eben, es braucht Kontrastmittel, das haben wir vorhin schon gesagt.
Ja, gut. Genau. Und wenn man Silikonküsse hat, dann macht man das. Mhm. Übrigens, wir haben jetzt viel vom Fliegen noch geredet, wir haben jetzt über die Schlagzeile sind von der Brigitte Nielsen. Mhm. Die war doch so ein Busenstar, der eigentlich beim Fliegen Probleme hatte mit ihren Implantat. Also Druck, und ich habe dann noch ein bisschen recherchiert, ist jetzt nicht evidence-based, aber Frauen mit Brustimplantat, die können durchaus fliegen, aber sie können auch Sporttaucherinnen werden, wo der Druck zunimmt, im Gegensatz zu der Höhe. Und die Veränderungen vom Kabinendruck oder vom Wasserdruck können zwar die Brüste vergrössern oder verkleinern in diesem Moment, aber nicht, dass sie gerade platzen. Also das ist eine Mär.
Beruhigend. Also, ja. Das hat man auch ab und zu noch das Plopp
ja, genau.
Also Silikonbrüste eignen sich für fast alles, außer für eine Mammografie.
Ja, genau. Kann man das so sagen. Ist schön gesehen zum Abschluss.
Ja, wir kommen zu der Take-Home. Da tun wir noch mal kurz zusammenfassen, so ein bisschen das Wichtigste, was wir jetzt in diesem Fall besprochen haben. Also durch ein Screening hat man heutzutage das Gefühl in Europa, dass von Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, also wenn wir, die haben etwa 10 Runden oder alle 2 Jahre, dass bei 1000 gesunden Teilnehmerinnen bis zu 8 Leben gerettet werden können durch das Screening. Mhm. Aber wir wissen auch, dass bis einschließlich 74. Lebensjahr und eben auch vor 50, dass es eben eine gewisse Reduktion von der Sterblichkeit durch Brustkrebs gibt. Genau. Und die bei potenziellen Nebenwirkungen, also das ganz kleine Risiko der Strahlenexposition, die Überdiagnose und die falsch positiven Befunde, das ist das, was wir mit den Patientinnen diskutieren
müssen. Und die Brust-Selbstuntersuchung ist bei regelmässiger Anwendung, nebst einem Training, das man auch regelmässig machen muss, zwar nicht in der Lage, als einzige Methode die Bruststerblichkeit zu senken, aber es macht doch Sinn für die allgemeine Gesundheit und auch, ich denke, auch zu der eigenen Beruhigung, dass man das wie dran ist, dass man das regelmässig die Brust betrachtet, abtastet, für Veränderungen früh wahrzunehmen.
Also die klinische Brustuntersuchung, das haben wir auch gelernt, das heisst Inspektion, Palpieren von der Brust und das Beurteilen von dem Lymphabfluss, das sollte im Rahmen von der gesetzlichen Früherkennungsuntersuchungen Frauen ab dem Alter von 30 angeboten werden.
Genau, also im Sinne von einer, bei den Frauen, also ja, das ein Mädchen, man muss jetzt nicht ab 21 macht man den Krebsabstrich, aber dann muss man noch nicht so wahnsinnig krass die Brust ins Visier nehmen. Genau.
Und in der Schweiz ist es empfohlen, alle 3 Jahre so eine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Mhm. Die wird von der Krankenkasse übernommen. Eben beinhaltet die Tasten von der Brust und einen Abstrich zur Früherkennung vom Gebärmutterhalskrebs. Das empfehlen wir natürlich auch. Empfehlen. Und jetzt im Rahmen von Test Your Breast könnt ihr das mit der Brust auf jeden Fall in dieser Cube machen.
Mhm. Pink Cube, genau. Ja. Man muss auch sagen, dass wenn man einen Tastbefund hat, bei Frauen unterhalb des 40. Lebensjahr, dass es dann meistens eine gutartige Veränderung ist. Oder? Das muss man irgendwie auch mal erwähnen. Insgesamt sind weniger als 5% von allen Brustkrebserkrankungen vor dem 40. Lebensjahr auftretend. Genau.
Dann haben wir noch gelernt, dass wenn eine Mami oder eine Schwester an Brustkrebs erkrankt, also die Verwandten ersten Grades, dass sich dann das eigene Risiko verdoppelt. Also genau, während der Brustkrebs bei der Großmutter oder der Cousine, also Verwandten zweiten Grades, das eigene Risiko kaum erhöhen. Mhm. Dann haben wir noch etwas, wenn über 2 Verwandte vom ersten Grad ein Mammakarzinom haben, dann ist das eigene Risiko 3- bis 4-fache erhöht, also noch mehr. Je mehr, also quasi je mehr Verwandte ersten Grad, umso höher dann das Risiko.
Genau. Gut. Und das Risiko von der Strahlenbelastung durch eine Untersuchung oder durch einen Flug oder durch Bananen ist deutlich geringer als der Nutzen von der Früherkennung. Wir haben das vorhin ausgeführt. Und ich glaube, wichtig ist einfach auch, dass man dort so viel macht, für dass man also wir haben sehr viele Zahlen jetzt genannt. Das ist auch nötig, dass man das wie faktisch kann erfassen kann, das ganze Thema. Und schlussendlich muss aber jede Frau näher also sich selber zurechtfinden, oder? Man kann auch überängstlich werden. Das ist nicht unser Ziel, aber man kann auch sehr viel selber machen, wie wir vorhin gesagt haben. Ja. Das ist mir noch wichtig, wie zu erwähnen.
Hey, also ja, jetzt haben wir wirklich viel gesagt. Und es ist, glaube ich, so ein abgerundeter Fall. Also ich habe Freude an der Form. Nein, ich finde es einfach nochmal wirklich das Letzte, oder mein Schlusswort ist ja, man sollte sich einfach selber gut kennen, egal in welchem Bereich, ob es Brust ist oder Selbsterkennung, wo kann man noch dran arbeiten und so, genau.
Ja, ich kann mich dem nochmal anschliessen. So auch die Selbstwirksamkeit, nebst all diesen Zahlen, die wir jetzt gehört haben, muss man sich irgendwie selber zurechtfinden. Und wir haben ja jetzt auch gehört, man kann sehr viel auch selber machen.
Das ist immer gut, wenn man selber das Ruder in den Hängen hat.
Ja, das ist so. Schauen wir im Spiegel immer alles an.
Genau, jetzt schauen wir, jetzt machen wir Hände hoch und gehen mal eine Runde vor den Spiegel. Nein, also.
Schönen Abend, schönen Ciao. Morgen.
Ciao. Tschüss.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.